Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag an diesem. Wir nehmen auf an einem Samstag bei der Nerd Show. Es freut mich, dass ihr alle zuhört und ich bin diesmal hier mit Manuel und Carlo. Einen wunderschönen guten Tag.
Hey, guten was Morgen. Für ein geiler Start, Olli. Wunderbar.
Habe ich das nicht enthusiastisch gemacht?
Genauso viel wie du gerade.
Vor allem, wenn man weiß, dass du uns das letzte Mal um 6 Uhr morgens noch eine Nachricht aus dem Bootshaus geschrieben hast. Also Respekt, Respekt.
Ja. Diesmal war es so weit, wir saßen im Büro und dann kam die Türsteher rein. Plötzlich laufen da 10 Türsteher rein. Da sind, hey, was ist denn jetzt los? Hey. Na, wir machen gerade zu. Ja, war eine längere Nacht, war eine schöne Nacht. Und dann bin ich schnell ins Bett, damit wir heute Morgen um 11.30 Uhr aufnehmen können. Um 11.05 Uhr hat der Wecker gewechselt. Ich habe geduscht, Kaffee gemacht, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. So.
Perfekt. Dann direkt einen privaten Tipp. Ich habe gestern Abend The Ramonas gesehen. Eine Punkband, Mädels aus UK, die The Ramones covern. Das ist richtig cool gemacht gewesen. Also wer das mal eine Chance hat. The Ramonas, genau. Sie haben auch ein paar eigene Songs und sie hat sich immer die Brille abgenommen, wenn sie die eigenen Songs gespielt hat. Und immer, wenn sie wieder Ramones war, hat sich die Brille wieder aufgesetzt. War mega, aber richtig gut. Mit Andy war ich da, war echt spaßig. Müssen wir nicht.
Ramones. Und die waren gestern in Aachen, oder was?
Ja, in Übach-Palenberg hier so um die Ecke. Das Outbacks ist so ein ehemaliger, piefiges Landrestaurant, was sie aber zum richtig coolen Club mit echt netten Leuten einfach ausgebaut haben. Aber ja, Altersschnitt war schon so 50 plus. Ich habe den Schnitt runtergerissen. Ne? Aber sag mal, habt ihr schon gesehen, wie ich hier aufgerüstet habe? Hier, zack, habe ich auf dem Grabbeltisch in Bochum bei Nine Elements, bei Sebastian, der heute leider nicht dabei sein kann, gefunden. Und noch besser, hier, zack. Verpflegung, Nerdrope.
Okay, krass, aber jetzt warte. Du hast bei Nine Elements dieses Mikro gefunden?
Nein, nicht das Mikro, das ist ein Aufkleber.
Ach, der Aufkleber,
weißt du
noch, okay.
Als wir zusammen da waren an diesem Krabbeltisch von Aufklebern.
Ja, sehr gut. Ja, sehr gut.
Gut, starten wir rein, Nerd News.
Nerd News, ja.
Guti, ist ein sehr nerdiges Thema. Ich habe ein neues E-Bike gefunden. Ich werde es nicht kaufen. Es ist so ein Midlife-Crisis-E-Bike-Ding. Heißt Volt Hats. Sieht aus wie so ein kleines Crossbike. Und ehrlich gesagt ist es auch einfach ein Cross-Motorrad. Aber irgendwie haben sie es geschafft, das als E-Bike anzumelden. Man kann so in der kleinsten Regulierung bis 45 km/h fahren. Das Ganze mit Autoführerschein. Ne? Die Dinger können aber auch einfach viel, viel schneller fahren. Mega Power, die Dinger. Muss man sich einfach mal angucken. Ist so ein elektrisches Crossbike im Prinzip mit einer heftigen Performance, so für Offroad-Einsatz ausgelegt. Packt den Link in die Shownotes. Ich fand es einfach nur mega.
War Bike nerdig. Im Sinne Motorrad, da sind keine Pedale dran, ne?
Doch, da sind Pedale dran, aber es ist einfach komplett albern. Du guckst diese Pedale böse an und bist auf 50 km/h. Du musst einfach nicht treten, das ist so Alibi-mäßig. Also es ist
hast du das ausprobiert
als
mal, das Teil?
Nein. Nein, ich habe wirklich auf Instagram ganz blöde Videos gesehen.
Sieht schon sehr stylisch aus.
Voll krass.
Ne? Also wie so ein Dirtbike halt, ne?
Ja, genau. Richtiges Dirtbike, aber mega Power unterm Arsch. Ich glaube, eine deutsche Entwicklung auch. MX-5 ist da jetzt gerade neu rausgekommen. Und
kosten so 5 bis 7.000, sehe ich jetzt gerade hier.
Ja, aber wenn du so einen Elektroroller zum Beispiel holst, vernünftigen Qualität, bist du auch in einem ähnlichen Bereich. Das Ding macht doch garantiert Spaß, aber ich glaube, ey, damit werden sich echt ein paar Leute übel zersägen.
Ja, vor allem, diese Dinger haben ja eine Beschleunigung, das ist nicht mehr feierlich.
Ja, exakt. Guck dir die Videos an. Also, ja, Nerd News 1 angucken.
Okay, das ist ja gut. Aha, ja gut. Habe ganz lange kein Gadget mehr gekauft.
Oh, nein, ich wollte dich nicht verführen.
Nein, wir machen kein Motorrad.
Genau. Wir und machen Olli kein und ich Motorrad. Haben auch einen Deal. Wir reden uns wir nichts aus. Wir machen kein Motorrad.
Okay. Ich habe ein ganz anderes Thema mitgebracht, also kein Gadget, sondern so eine kleine Neuigkeit, die so unterm Radar vielleicht durchgeflogen ist bei vielen und die auch nachher zu meinem Hauptthema noch spannend ist. Und zwar hat Google die Möglichkeit immer gehabt, dass man so num ist 100 hinter die Such-URL reinschreiben konnte und dann hat man die ersten 100 Suchergebnisse, also nicht nur die ersten 10 gesehen, sondern die ersten 100. Und das haben sie jetzt einfach leise, ohne jegliches Announcement einfach mal abgeschaltet. Da fragt man sich ja, okay, warum? Was steckt da letztendlich hinter? Offiziell einfach nur eine technische Bereinigung. Da steckt aber natürlich hinter, dass die Konkurrenz-KI jetzt einfach ausgeschlossen wird, weil die Konkurrenten jetzt letztendlich durch die einzelne Paginierung durch müssen, um sich die Infos zu ziehen. Die LLM-Modelle sind natürlich auf einen Zeitpunkt eingefroren. Was sie machen, sie holen sich aus dem Netz die Sachen, normalerweise durch einfach eine Suchanfrage, dann haben sie direkt 100 relevante Suchergebnisse gehabt, das geht jetzt nicht mehr. Sie können natürlich schon noch durch die Paginierung durch, aber das ist kostet mehr, dauert länger und ist auch viel leichter zu identifizieren als Bot von Google. Letztendlich im Prinzip, sie drehen den Datenhahn so ein bisschen ab und machen die Konkurrenzen in ganz kleinen Ticken langsamer. Ich finde das total spannend, weil ja, so diese kleinen bisschen, da gibt es so den Kleinkrieg so unter der Haube. Fand ich eine spannende News.
Ja, es wird ein heftiger Kampf. Da kommen wir gleich nochmal tiefer zu. Glaubst du wirklich, also ist sicher, dass das dahinter steckt oder ist eine Vermutung?
Das ist meine Vermutung, aber das ist naheliegend. Also letztendlich, wenn man drauf schaut, strategisch, die haben natürlich, die sind werbeabhängig, klar. Jetzt kommen die Browser der Konkurrenten auch, kommen wir gleich nochmal zu. Und was dann letztendlich passiert, ist, dass die Browser, die kommen halt mit Agenten drin. Das heißt, nachher werden halt Maschinen durchs Netz gehen und der ganze Werbemarkt wird enorm, wenn Maschinen deine Werbeanzeigen sehen, bringt das gar nichts mehr, ist halt enorm bedroht. Deswegen müssen sie etwas machen und müssen die Leute auch dann dazu zwingen, nicht alle rüber zu wechseln, weil wenn ChatGPT genauso gut wird nachher suchmäßig, wie das Google selber ist, dann gibt es natürlich wenig Gründe, noch über Google zu suchen. Es ist letztendlich einfach ein Ausbremsen der Konkurrenz.
Das ist ja eh der Fall, muss man jetzt mal ehrlich zugeben. War gerade in Hamburg und dann stehst du irgendwo da und fragst dich, wie groß ist die Elfi oder ne, was weiß ich was? Das hat man früher alles in Google eingegeben, heute fragt man ein ChatGPT, ein Perplexity und sonst was. Ich würde bedeuten, 80-90% meiner Suchdinger waren Perplexity. Ganz einfach.
Ja. Also bei mir ist noch viel GPT. Ich werde irgendwie nicht so richtig warm mit Perplexity. Also immer dann, wenn es so in eine Deep Search Research geht, ne, dann Perplexity, ne, alles vorbereiten und ihn arbeiten lassen. Aber so für das Daily Companion habe ich mir so einen Action-Button programmiert, dass, wenn ich das Telefon hochhalte und den Action-Button drücke, die Sprachsuche angeht, weil ich im Auto das Telefon so in der Handyhaltung habe. Ne? Das heißt, ich muss so einen Action-Button klicken und kann mit GPT sprechen. Wenn ich das Ding nach unten drehe, also so in der Direction so drauf gucke, dann geht die normale Tippsuche an. Wenn ich es zur Seite drehe, dann geht Video an. Wenn ich es zur anderen Seite drehe, dann geht Foto an. Das ist so ein Shortcut, ne, in diesem iOS-Universum.
Hä? Du bist ein wunderbarer Nerd. Hammer.
Kannst du diesen Shortcut bitte erklären? Ja.
Also
den musst du dokumentieren.
Ich schicke den einfach mit in die Shownotes rein. Kann jeder gut brauchen. Also die neuen Telefone, ab, keine Ahnung, iPhone 15 oder so, haben einen Action-Button an der Seite. Ja. Und den kannst du mit den Kurzbefehlen flexibel belegen. Du kannst halt sagen...
Aber ich kann sagen, Beispiel, je nachdem, wie das Handy orientiert ist.
Exakt. Wenn ich es nach unten halte, geht die Taschenlampe an. Weil es auch super praktisch ist, wenn du mal eben schnell Licht brauchst, um den Schlüssel besoffen zu finden oder so. Ne? Das heißt, ich habe in jeder Direction eine andere Action da drauf gelegt. Da musst du jetzt gucken, Manuel, was du da mit Android-Universum alternativ machen kannst.
Wahrscheinlich habe ich das dann in 2 Jahren oder so, aber.
Ja, genau.
Wir werden sehen.
Ändere deine Mitleid. Was hast du da für eine geile Tasse?
Ich bin überzeugter Android-Kollege.
Yes.
Superstar. Superstar-Tasse.
Holographisches TV, nächste Nerd News. Ganz witziges Thema. Es gibt eine Firma, die so ein bisschen daran arbeitet, wie man es schaffen kann, normalen Screen zum holographischen Bildschirm zu machen. Und die Theorie dahinter ist relativ einfach. Abhängig von der Kopfposition siehst du dann eine andere dreidimensionale Perspektive. Das haben wir witzigerweise mit Flash vor 15 Jahren schon gemacht, in dem so eine HoloLens von Microsoft das Tracking gemacht hat, oder später ging das dann auch mit tatsächlich Kameras. Das heißt, je nachdem, wie der Kopf sich bewegt, kann jeder sehen, wenn er sich so einen Daumen vors Gesicht hält und dann rechts, links bewegt, ne, dieser Parallax-Effekt, der wird dann dadurch getriggert. Funktioniert natürlich leider nur, wenn einer vom Monitor sitzt. Ne? Wenn zwei Leute vom Monitor sitzen, dann müsste ja jeder ein anderes Bild haben. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, so fürs Wohnzimmer ist das nichts. Aber wenn du so Spiele spielst, dann kann das schon cool sein, wenn nachher die Rechenleistung der GPUs so gut ist, dass der halt wirklich live die 3D-Perspektive dann verändern kann. In Spielen wäre das ja heute noch gar kein Problem. Aber spannend wird es natürlich, wenn die das dann aus richtigen Content auch nochmal generieren können. Sprich, Medien so gemacht werden. Also gar kein Rocket Science hätte man schon vor 100 Jahren machen können.
Ich muss das nicht mit beiden Augen unterschiedlich sehen, um 3D-Effekt zu haben?
Nee, das im Prinzip verändert sich einfach das Bild. Du kannst dir vorstellen, dass wenn du ein bisschen zur Seite guckst, guckst du quasi auf einem anderen Winkel auf das Objekt drauf. Ne, das heißt, eigentlich reagiert auf dem Bildschirm das 3D-Objekt auf deine Kopfposition. Ne, also das 3D-Objekt im Screen dreht sich passend zur Kopfposition so, als würdest du drumherum gucken. Ganz einfache, uralte Theorie. Und da hat Portal Graph von Bellevue Vision, ich hänge es in die Shownotes rein, eben versucht, so eine Initiative zu machen, dass die ganzen Content Creators sowas zukünftig generieren, indem sie dann ja die Contents entsprechend mit Stereografie oder parallaxfähiger Kamera oder solchen Sachen eben echtzeitgenerierten 3D produzieren. Da muss man gucken, für welche Contents geht das wirklich, aber mir reicht das komplett in Spielen. Ja, das wäre schon geil. Ich brauche keinen Netflix-Film in 3D, aber wenn ich in Spielen halt diese Immersion habe, abhängig von meiner Kopfbewegung, das wäre schon cool. Das ist wirklich einfach nur, wo ist dein Kopf, und passend dazu das 3D-Objekt ausrichten. Also es ist kein Rocket Science, wie gesagt, haben wir schon vor Jahren mit Flash gemacht. Jetzt ist nur die Frage, ob das so in einer breiten Masse so eine Art Standard wird. Ne, das ist jetzt so das, was die gerade versuchen.
Krass.
Habt ihr früher mal irgendwie 3D-Fernseher oder irgendwas gehabt?
Nee.
Das hat sich nie durchgesetzt, ne? Und das gab es ja in den 50ern schon. Da hat man ja schon mit den rot-grünen Brillen und so 3D probiert. Aber so richtig hat sich 3D nie durchgesetzt. Aber wer natürlich das Rennen jetzt wieder so ein bisschen antreibt, ist die Pornoindustrie, ne? Mit VR-Brillen, Contents und so Zeug. Also wenn es irgendwie noch in die breite Masse kommt, dann durch die Kohle aus der Industrie.
Ja, durch die Kohle. Gerade nette Sache. War irgendwo Statistik. Amazon hat eine 10%ige Profitmarge. Google hat eine 20%ige Profitmarge oder 25. OnlyFans hat eine 49%ige Profitmarge. Gibt gerade, kann man genug finden da draußen. Der OnlyFans-Gründer hat allein dieses Jahr, glaube ich, schon 480 Millionen ausgeschüttet bekommen an Dividenden von OnlyFans.
Cool. Läuft. Ja.
Anyway, anderes Thema. Aber wo wir kommen, was denn so das Internet bewegt? Grundsätzlich war, wann war das? Ich muss kurz gucken. Am 19. und am 20. Am 19. ging es los. Ist etwas passiert und ich share da einfach mal ein Bild, weil man kann ja Bild sharen, dann erkläre ich es für die Leute, die einfach nur zuhören, und ich bin gespannt, ob man es sieht.
Yay, ich krieg was.
Das ist ein Bild. Und da sieht man so flache Graphen mit so einem Peak. Und dieser Peak, grundsätzlich, das Ding ist ein Down-Alert-System, um zu gucken, ob die Systeme funktionieren. Und am 19. war Roblox weg vom Fenster, Venmo weg vom Fenster, Alexa von Amazon, Amazon selbst, AWS, Coinbase, Snapchat, Canva, Fortnite, Perplexity, McDonald's, Wordle und so weiter und so fort, waren alle weg vom Fenster, weil
Internet.
Das halbe Internet war down. Ich entshare wieder, damit ich euch sehe. Das halbe Internet war down aus dem einfachen Grund, weil die AWS, Amazon Web Services DynamoDB, eine Service Disruption hatte. Und das finde ich grundsätzlich spannend, weil natürlich da alle wieder sagen, oh mein Gott, es gibt wieder riesen Artikel draus. Also wir verlinken den Summary von dem, was passiert ist, für die Nerds, die hier sind. Ist lange, weil Amazon natürlich genau erklärt, was passiert ist. Und es war, wie immer, DNS. Aber jetzt gehen natürlich die großen Dinger los von wegen, oh mein Gott, AWS ist viel zu zentralisiert und Das ganze Internet geht kaputt. Es war mal so verteilt und so weiter und so fort. Da muss ich einfach echt, Leute, also, es gibt diesen wunderbaren Spruch, ich glaube, es war von Mark Twain. Put all your eggs in one basket and then watch that basket. Ne? Der Punkt ist ja, die hätten alle von den Dingern, die down sind, hätten nicht down sein müssen, wenn sie AWS komplett so genutzt hätten, wie man es nutzen sollte. Das kostet nur das Doppelte oder Dreifache. Deswegen macht es keiner. Das heißt, am Ende, sie hätten alle AWS über mehrere Regionen hinweg nutzen können, dann wäre das alles nicht passiert. Oder dann wären die Seiten nicht down gewesen, dann wäre einfach DynamoDB down gewesen. Dann wäre es das, ne? Aber nein, sie haben alle DynamoDB. Es war einfach US East One, North Virginia. Es war ein Rechenzentrum. Da gab es den Fehler. Alle anderen großen Dinger waren vollkommen fein. Da wir größtenteils unsere größten Kunden sind in Europa und die in Amerika sind, waren aus Zufall nicht in North Virginia. Dementsprechend ist bei uns nichts passiert. Aber auch wir haben jetzt Retros nochmal genauer zu gucken, was da passiert ist.
Also, wenn ihr solche Probleme nicht haben wollt, ruft Giant Swarm an.
Ah, oh, ja, genau.
Ende Werbeblock.
Hat überhaupt nichts mit Zufall zu tun. Aber es war wieder, es ist, was ich einfach auch auf der anderen Seite sagen muss, was halt Amazon krass macht, ist dieses Postmortem erklärt 100% genau, was passiert ist, ohne irgendwas zu schönigen und so weiter und so fort. Genau die minutenweise, was passiert ist, was sie gemacht haben, was kaputt gegangen ist, was die Probleme, und da merkt man halt auch einfach, dass, holy fuck, das ist einfach ein Level und eine Größe und ein Volumen, wo einfach Sachen passieren, das sind Edge-Cases, die merkst du halt sonst nicht, ne? Die kriegt halt keiner mit, genauso wie ich neulich wieder eine Diskussion hatte von jemandem, der meinte, ja, aber wir haben nur unser eigenes Rechenzentrum, weil wir secure sein müssen. Du denkst so, Dude, Amazon hat mehr Mitarbeiter in der Security-Abteilung als du in der Firma. Ehrlich, kriegst dein Rechenzentrum nicht sicherer als das. Ja, aber das ändert sich ja trotzdem gerade. Wobei, das muss ich auch noch kurz mit den, Sovereignty ist ein Thema. Dank dem wunderbaren Trump hast du echt krasse Unterhaltungen, dass Leute sagen, ich kann nicht mit einer amerikanischen Firma zusammenarbeiten für meine Core-Infrastruktur aus Sovereignty-Gründen. Einfach, weil ich, deutsche Firma, muss davon gewappnet sein, dass ein Trump einen Hasch mich kriegt und irgendwas zumacht. Ne?
Ja, also ich hoffe irgendwie, dass, ich meine, es ist jetzt natürlich in der Presse einfach, das alles auf AWS zu schieben und zu sagen, die sind schuld. Ne? Ich meine, klar, ist scheiße, wenn sowas passiert, aber du hast recht, ne? Am Ende des Tages haben sie Geld gespart und jetzt ist die Frage, werten sie es aus und verbessern das und alle müssten jetzt noch mehr Amazon-Aktien kaufen, weil jetzt alle das Dreifache zahlen, damit es nie wieder passiert. Aber ich meine, es gab es ja schon mal vor ein paar Jahren, ne? Also ist jetzt nicht das erste Mal, da war es eine andere Ursache, aber wenn Amazon ein Problem hat, ist einfach so halbes Internet weg. Mhm.
Und dabei, Globalisierung, dabei habe ich noch einen Tweet, weil mit was weg ist. Ich glaube, ich habe noch nicht drüber geredet letztes Mal, aber ich finde es einen der geilsten Globalisierungstweets, den ich seit langem gesehen habe, warum wir in einer globalen Welt leben, habe ich verlinkt. Und dass wir da ein bisschen aufhören müssen, ja, Sovereignty, fine, wir müssen ein bisschen, ne? Aber TSMC, kennen wahrscheinlich die meisten, na, viele hier nicht. TSMC baut Chips. Und zwar baut TSMC so 90% der Most Advanced. Die ganzen Nvidia-Dinger werden bei TSMC gebaut. Ne? Das heißt, Taiwan. Das ist so eine kleine Insel in Taiwan, also ist halt Taiwan halt, die 90% der Chips macht. Und TSMC braucht dafür Lithografiemaschinen von ASML. ASML ist eine holländische Firma. Das ist die einzige Firma auf diesem Planeten.
Brauchen.
Da bin ich ja dabei. Das ist die einzige Firma auf der Welt, die diese Maschinen bauen und kein anderer. Also alle Chips auf der Welt werden von Maschinen von ASML gebaut. Die brauchen Linsen von Carl Zeiss und beziehungsweise auch Mirrors, auch und so weiter. Sie brauchen Geräte von Carl Zeiss, die einzigen, die das herstellen können. Und die Light Source, die ASML-Maschinen brauchen, kommt von einer Firma in San Diego. Und die Fotoresistor, die werden produziert von japanischen Firmen wie JSR und der Tokyo Ohaka Kyogo. Das Quarz kommt nur, also das Quarz für die Silicon Wafers, kommt von einer
China.
Mine in North Carolina, Spruce Pine. Copper Rare Earths kommt von Chile, Kongo und China. Und die Gase kommen aus der Ukraine und Japan und die Design-Blueprints werden von Firmen aus der amerikanischen, aus Amerika wie Synopsys und Cadence gemacht. So von wegen, wenn irgendwas davon fehlt,
war es das.
Eine Sache nur.
Eine Sache wird vorbei.
Ne? Also können wir mal alle, ne? Also ist kompliziert. Aber gut, das fand ich, das macht es halt sehr klar, wie global diese Welt mittlerweile ist und wie sehr das alles.
Ja, auch dieses VW-Ding jetzt wieder, ne? Ich meine, das ist jetzt genug durch die Presse gegangen, wollen wir wiederholen, aber dass die, nachdem die einfach in der Corona-Krise gelernt haben, wir sollten vielleicht doch nicht alles on time machen, wir sollten ein bisschen was auf Lager legen. Und wenn es nur mal 10.000 Chips à 20 Cent sind, damit wir weiter produzieren können, dann wäre das vielleicht eine gute Idee. Aber nein. Nun denn, regen wir uns nicht auf.
Können die wieder nicht produzieren, oder was?
Nein, nein. Das ist wieder das Ding der China-Krise. China hat mal eben gesagt, wegen der Streitigkeit, ich glaube mit der EU, dass sie jetzt einfach keine Chips kriegen. Und dummerweise hatten sie keine auf Vorrat gehabt. Ja, was ist? Ist wieder Schluss. Können wieder nicht weiter produzieren, ne?
Ja, ich glaube, das hat sich aber auch dann ganz schnell wieder gelöst, oder? Das ist doch jetzt, das hieß so, dass es... So sei,
ja, aber es kann doch nicht wahr sein, dass sie nicht daraus gelernt haben und nicht einfach mal...
Ich will jetzt nicht
kosten
nur
die Dinger, ne?
Nur, dass wir kurz... Genau, das sind Cent-Artikel. Nur, dass wir jetzt nur... Ich glaube, die haben es gelöst. Die Bänder stehen nicht still. So habe ich es zumindest verstanden. Also das war dann auch wieder so ein typisches Presseding, was man so durch die Presse schleust. Ja. Ich glaube, das ist gut, das zu wissen, auf dem Schirm zu haben. Aber es war deutlich weniger... Jetzt im Endeffekt, der Impact war deutlich kleiner als jetzt.
Auf der anderen Seite können wir wetten. Auf der anderen Seite können wir wetten abgehen, wie lange Ford noch in Deutschland produziert. Da habe ich eine klare
Meinung. Gut, anderes
Thema. Das ist ein anderer Punkt, aber lass mal aufhören.
Genau, da habe ich zu viel Insider-Infos, da kann ich nichts zu sagen.
Ja, ich auch leider. Ich habe gestern auch wieder meine Fresse. Ich sag heute oft, ich kann jetzt Fuck-E-Mails verschicken, weil wir machen im Dezember eine Fuck-Up-Night bei Giant Swarm, als so ein Abend, wo alle über ihre Probleme reden und was mal kaputt gegangen ist. Und dementsprechend kann ich im Business-Kontext E-Mails mit Fuck schicken, finde ich super. Aber das ist ein ganz anderer Punkt.
Alles klar, komm. Lass uns mit dem ersten Thema starten. Manuel, schieß los. Browser.
Ja, das waren ja fast schon längere Themen jetzt, dieser News-Teil. Also ich wollte gerne mit euch über den neuen Browser sprechen von OpenAI. Jetzt ist der nur für Mac zugänglich. Deswegen, ich bin nicht in der Apple-Welt, deswegen konnte ich ihn noch gar nicht selber testen.
Okay.
Kurz zum Hintergrund, also was ich schon kenne, also Comet-Browser, den nutze ich so ein bisschen, nicht so richtig aktiv, aber da habe ich mal so ein bisschen reingeschnuppert. Das Perplexity, ist das gleiche Ding, ne? Von Perplexity. OpenAI hat jetzt vor 4 Tagen oder so, am 21. haben die announced, dass sie mit einem Browser auf den Markt kommen. Und zwar erst dann für das Mac-System, nachher aber auch für alle anderen Systeme. Und natürlich ein total logischer Schritt müssen sie machen, weil die müssen die Kundennahtstelle own. Wenn sie die Kundennahtstelle own, haben sie unfassbar viele Daten, verwandte Daten über die Kunden. Und sie haben einfach sind nicht abhängig von anderen Playern, anderen Plattformen und so weiter. So, was kann dieser Browser? Warum ist der anders? Vielleicht noch eine wichtige Sache, der arbeitet natürlich auch auf Chromium. Bisschen ironisch, ne? Weil das natürlich Open Source entwickelt wird von Google. Aber auch Edge und ich glaube, alle großen Browser arbeiten im Prinzip auf Chromium, außer Mozilla. Ich bin ein großer Mozilla-Nutzer auch noch. Das ist, aber die werden auch finanziert von Google, so wie ich das zumindest weiß, auch damit es nicht ein totales Monopol wird. Gut, aber das, was kann dieser Browser? Erstens, der hat einen Chat auf der Seite, der kontextbezogen ist. Der kann also auch auf die Infos, die man in der Webseite sieht, kann dieser Chat zugreifen. Er hat ein Gedächtnis, oder? Ein riesen Datenthema. Also alles, was man im Prinzip mal jemals besurft, gesurft, angesehen hat. Man könnte zum Beispiel fragen, hey, die Schuhe, die ich mir letzte Woche angeschaut habe, welche waren das doch mal?
Das wäre cool, wenn das funktioniert.
Und einen Agentenmodus. Das heißt, du kannst Agenten losschicken, die dann selber letztendlich durchgehen und das typische Ding, meine Reise buchen oder so. Ne? Das ist, was da passiert. Natürlich, die anderen arbeiten auch damit oder wollen da zumindest hin. Sowohl Microsoft Copilot als auch Chrome, also Google mit Gemini. Die sind aber eigentlich nicht Agent First gedacht, weil die eben aus der alten Browserwelt kommen. Und so wie ich das verstehe, aber lass uns das gerne besprechen, denkt OpenAI, dass viel mehr Agent First. Und das ist auch, glaube ich, das, was jetzt gerade ansteht. Und ja, die Konsequenzen sind, glaube ich, ziemlich weitreichend oder sag mal so, warum machen die das? Die wollen natürlich die Kundenschnittstelle ownen. Die wollen letztendlich unfassbar viele Daten sammeln können und nachher diesen Login machen. Je mehr du mit mir, je mehr du mich nutzt, umso wertvoller werde ich. Und das ist jetzt einfach ein Rennen gegen, ich weiß gar nicht, wie Microsoft sich da wirklich positioniert, also im Sinne, weil die nutzen ja auch OpenAI, also ChatGPT dahinter, weiß ich gar nicht, aber eigentlich sollte Google hier in diesem Wettkampf am besten positioniert sein. Die haben 3 Millionen Chrome-Nutzer. Chrome ist der de facto Standort, ich weiß gerade gar nicht, aber über 90%.
Mehr als 3 Millionen, oder?
Drei Milliarden natürlich. 3 Milliarden Chrome-Nutzer, ja klar. OpenAI, soweit ich das weiß, haben die 800 Millionen einfach Nutzer, aber natürlich noch lange nicht, also einen Browser abzuwechseln, dass jemand wirklich dann den Browser installiert und so. Also das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Aber wenn das wirklich Agent First ist und wenn das gut halt machen, kann das eine echte Konkurrenz sein und auch das Geschäft beleben. Also das ist schon.
Ich habe es mal ausprobiert. Diese Agent-Funktionalität ist halt sackenlangsam noch. Ne? Das muss einem klar sein. Da kannst du Kaffee kochen währenddessen. Aber ich habe zum Beispiel einen Use Case mal ausprobiert, der hat super funktioniert. Auf einer Checkout-Seite mir den passenden Discount-Code, Rabattcode suchen zu lassen. Ne? Und das hat er perfekt gemacht. Der ist einfach im Hintergrund losgegangen, hat geguckt, welche er findet, hat die Dinger da reingeballert und einer hat funktioniert. Und das ist echt ein richtig nerviges Thema sonst. Also fand ich schon mal cool, da wird es noch viel mehr Use Cases geben, aber das Ding ist, erfahrungsgemäß wir machen ja ganz viel User Experience Design bei Interactive Pioneers, wenn man eins lernt, ist dann, wenn es komfortabel und bequem ist, dann machen die Leute das und dann setzt das sich durch. Allen Datenschutz Problemen zum Trotz, ne, am Anfang schreien immer alle Datenschutz meine Daten und so weiter, aber wenn es dann irgendwie bequemer ist, ein Login mit Facebook zu machen, dann tun sie es plötzlich alle. Na, wirklich verrückt, aber ja, so funktionieren Menschen, da muss man auch mit dealen. Und gut, die Diskussion können wir jetzt wieder aufmachen, wann kommt da was aus Europa dafür, ne? Aber aktuell werden die mit Milliarden da drauf schießen, um das so bequem zu machen, dass es einfach der leichteste Weg ist. Und ich glaube schon, also so ein Browser wechselt jetzt nicht wie deine Unterhose. Aber wenn das, also ich hatte jetzt keinen großen Schmerz damals von, ich weiß nicht mehr, was es war, Netscape auf Chrome oder so zu wechseln. Ne?
Also, ja, das Spannende ist ja, also wem gehören die Daten? Ne? Kann ich meinen Kontext in Zukunft mitnehmen oder nicht? Weil, aber wenn ich den, also ich würde den ja gerne mitnehmen. Wenn ich meinen ganzen Kontext mitnehmen könnte, super. Wenn ich den nicht mitnehmen kann, haben die einen riesen Login natürlich über mich.
Das könnte ein Job für die EU sein, wenigstens das zu regeln, ne? Zu sagen, Herr deiner Daten, du musst sie exportieren können, weil ganz ehrlich, wo ist der Unterschied? Bei Facebook muss ich es können und all den Plattformen, EU-Gesetz, exportieren, aber ich kann es nicht importieren, ne? Ich kann es nur einlesen, ich kann es nur angucken, das ist das Gesetz.
Ja, aber das kann AI, kann ja nachher aus all den Daten irgendwas Sinnhaftes rauslesen. Das ist ja das, ich muss ja gar nicht total nach irgendwelchen Standards das halt machen. Ich muss meine Daten einfach nur exportieren können. Wenn ich das könnte, also ob EU oder nicht und Regulatorik, weiß nicht, ob wir jetzt in diese politischen Diskussionen da rein wollen, aber für mich ist einfach spannend, dass ich möchte meinen eigenen Kontext sehr gerne ownen, weil wir wissen alle, dass das Modell selber überhaupt nicht das Relevante ist. Das kann ich heute einfach austauschen und ein besseres nehmen. Das Relevante ist, mit welchem Kontext und mit welchem Prompt ich es nachher füttere. Und der Kontext, da ist natürlich der Wert. Ich möchte gerne, dass ich meinen Kontext reinladen kann. Ich möchte gerne, dass so viel wie möglich über mich. Ich will das ownen können. Ich will da auch eine gewisse Privatsphäre sicherstellen, so viel wie möglich gegeben wird, weil die Resultate dann letztendlich besser werden.
Das ist aber echt die Frage, was dein Kontext ist, ne? Das kannst du ja sehr weit treiben. Ist der Kontext alles, was ich ChatGPT gesagt habe, oder ist mein Kontext auch alles, was ChatGPT geantwortet hat? Oder alles, was ChatGPT genutzt hat für die Antwort? Rein theoretisch hilft, wenn ChatGPT mir irgendwann hilft, die Schuhe zu finden, dann merkt es sich auch die Schuhe, die ich schon gefunden habe. Das ist aber nicht, was ich gefragt habe. Das heißt aber, ist das ein Content, den ich auch, also willst du 27 Terabyte an Daten exportieren und mit dir mitschleppen und wem gehören, und ich bin, das ist ein spannendes Thema.
Ja, also für mich ist das alles, wo ich etwas aktiv getan habe. Also wenn ich eine Seite, die ich mir angeschaut habe, ist mein Kontext. Einen Prompt, den ich erstellt habe, ist mein Kontext. Was danach daraus
gemacht wird. Aber die URL von der Seite oder der ganze Inhalt der Seite?
Nee, das, was ich mir angeschaut habe.
Ja, das meine ich ja. Das ist halt echt viel. Das heißt, ne, ich hab so ein Ding, MyMind, ne? MyMind.com, glaube ich, wo du halt immer die Seiten speichern kannst, die du anguckst, ne? Um einfach dir dieses Ding zu behalten. Das wäre jetzt zum gewissen Teil mein Kontext. Ist halt auch ein bisschen fies, weil ich uralte Seiten habe, die es vielleicht schon gar nicht mehr gibt oder Artikel oder sonst was, ne, die ich gespeichert habe auf meiner Seite, die bei MyMind liegen und so weiter und da jedes Jahr Geld zahle, weil ich es einfach behalten will. Ist aber auch eine spannende Sache. Genauso wie ja, wo ich sehr, sehr glücklich bin, einen Podcast gehört zu haben, dass Amerika, also Startups gibt, die in Amerika drüber nachdenken. Ich will ja fucking jemanden, der alles, was ich tut, speichert einfach mit, als Beweis, was ich getan habe. Ne, also ist dieses Zero-Knowledge-Proof-Thema. Alle meine Bewegungen, alle meine Bilder, die ich mache, alle meine Seiten, die ich besuche, alle meine Locations, die ich bin im 5-Minuten-Takt, werden alle gespeichert, über Zero-Knowledge-Proof abgespeichert. Keiner kann rausfinden, wo ich war, aber jeder kann verifizieren, dass ich woanders nicht war. Weil, wie auch Gary Vaynerchuk oder so meinte, in 3 Jahren glaubst du nichts mehr, was im Internet ist. Nichts mehr. Ne? Dann wir vorbei. Das ist, holy fuck, das wird noch.
Aber ihr hättet kein Problem, so einen Browser zu nutzen, ne? Also ihr sagt irgendwie.
Nee, ich hab, also Comet habe ich schon. Ich würde jetzt sogar OpenAI mal ausprobieren, das Ding, Atlas.
Naja, ich bin ja hier der auf Privacy total abfährt, ne? Also ich nutze keinen
WhatsApp. Ich finde immer noch faszinierend, dass du nicht Apple-Nutzer bist, wenn du auf Privacy abfährst. Die einzige Firma, die Privacy ernst nimmt auf diesem gesamten Planeten, ist Google, ist Apple.
Das ist eine längere Diskussion, glaube ich, dann. Ja. Das können wir ein anderes Mal machen. Also ich habe keine Meta-App installiert. Ich nutze keine Meta-Sachen, auch kein WhatsApp. Ich nutze Firefox. Ich bin halt in einer anderen Welt unterwegs.
Aber wie machst du das denn? Also heißt das für dich, geile Funktionalitäten, du bist voll der AI-Guy eigentlich, aber das Feature nutzt du dann nicht, weil es nicht geht, bis irgendwas kommt, was für dich safe ist?
Ja, mit AI, da schaue ich jetzt gerade, wie ich das halt nutze. Ich schaue schon, welche Daten ich da letztendlich reingebe. Es geht vor allem, auch um meine persönlichen Daten. Es geht mir jetzt gar nicht so sehr um irgendwas. Also ich möchte gerne kontrollieren, was ich freigebe, und ich möchte auch ein Gefühl haben, ich kann es auch im Nachhinein kontrollieren. Das hatte ich bei Meta zum Beispiel überhaupt nicht, das Gefühl. Und da bin ich einfach ein Stück weit vorsichtig und zurückhaltend. Deswegen, ich würde da sehr lange drüber nachdenken, also insbesondere auch, weil ich jetzt nicht einen großen Glauben an OpenAI habe. Also an die Führung und an das ethische Verhalten von denen.
Kein Deswegen Vertrauen, wäre ich da. Ne, keine, ne.
Ja, genau, da wäre ich ein Stück weit zurückhaltender. Ich habe deutlich mehr Vertrauen in Google. Das kann aber komplett illusorisch sein, oder wahrscheinlich ist es das. Aber OpenAI, also die sind halt voll im Move Fast and Break Things Modus. Das merkt man auch, so wie sie reingehen, weil müssen sie wahrscheinlich auch, wenn man da diesen Markt tatsächlich gewinnen will. Aber ich bin da sehr zurückhaltend, und ich würde mir diesen Browser nicht installieren und auch diese Features auch nicht anstellen aktuell.
Ich bin da auf dem Modus und sage, right tool for the right thing, so nach dem Motto, wenn ich jetzt wirklich irgendwie shoppe, ja, okay, der Nachteil ist, der kann ein Profil über mein Shoppingverhalten machen, ne? Damit käme ich klar. Im Business-Kontext nicht. Also da würde ich auch sagen, geht nicht. Oder auch irgendwas, was ich selber für mich halt als sehr privat betrachte, ne? Wo ich sage, darüber soll kein Profil erstellt werden.
Habe ich überhaupt keinen Beef mit. Die Daten haben die eh alle, über 37 Ecken, die du gar nicht weißt.
Habe ich auch gerade überlegt.
Die Frage ist ja, wie einfach machst du diese Daten verfügbar?
Ja, aber deswegen liegen meine Fotos bei Google Bei Apple und nicht bei Google, weil Google benutzt alle Fotos, die von dir bei Google liegen, werden von Google zum Training für Bildgenerierung genutzt. Kannst du nichts gegen machen.
Kein Opt-out, nee.
Ne, so. Bei Apple geht das nicht. Apple hat das Problem, dass ihre Bildanalyse schlechter ist als Google, weil die Fotos verschlüsselt auf Platten liegen, an die sie nicht rankommen. Ja. Sie sehen meine Fotos nicht. Deswegen ist bei mir, in meinem Fall liegt deswegen relativ viel da und ich würde auch jederzeit auf eine AI von Apple wechseln, wenn es das geben würde, weil das Grundsatzkonstrukt passt.
Genau, und vor allem, wenn die jetzt halt, so wie sie es mit dem Apple AI angekündigt haben, was übrigens zum Teil in Aachen entwickelt wird, dann soll ja ganz viel auf dem Chip lokal passieren. Ja. Ne? Das heißt, das, was auf dem iPhone mal gehen soll, wird ja dann irgendwann auch auf den Mac und so weiter kommen. Diese Betriebssysteme verschmelzen ja total. Und dann kannst du ganz viele dieser Use Cases wirklich komplett lokal auf dem Gerät mit dem Chip selber lösen und nur total anonymisierte Daten dafür dann noch ins Internet schicken. Und das, finde ich, ist der einzige vernünftige Weg, der funktionieren kann. Ja. Vor allem auch, wenn wir dann irgendwann über dieses Gerät reden, was wir um den Hals hängen haben oder wie auch immer das jetzt wirklich aussehen soll. Ne? Folge 1 oder 2, wo wir mal drüber geredet haben. Nur dann, das ist die einzige Chance. Sonst wird das nichts.
Vielleicht ist das auch nochmal eine schöne Startup-Idee in irgendeiner Form, dass man sich seinen eigenen Kontext wirklich nochmal in einem sicheren Ort und dass dann nur die relevanten Daten an ein Modell übergeben werden oder so.
Beziehungsweise, mir würde es ja schon reichen, wenn ein Ding mitschneidet, welchen Kontext ich gebe, damit ich, wenn ich das Tool wechsle, ihm sagen kann, ach ja, hier ist alles, was ich die letzten 2 Jahre OpenAI gegeben habe. Nimm bitte, damit du nicht doof starten musst. Weißt du?
Ja, und das muss ja witzigerweise noch nicht mal die Antwort sein, ne? Also das muss ja noch nicht mal die gefolgte Diskussion sein.
Wahrscheinlich reicht es wirklich einfach nur...
Die Anfragen. Ich habe folgende Themen hatte ich. Und dann könnte ja eine neue AI diese ganzen Themen wieder für sich selbst prozessieren. Ne? Sodass man darüber dann auch nochmal so ein gewisses Sicherheitslevel reinbekommt. Aber
ja. Tricky. Einfach tricky. Weil der Punkt ist natürlich wahr, desto mehr Speicher die haben, desto mehr merkt sich ein OpenAI. Und irgendwann, also Google wird ja teilweise auch persönlich besser oder so, aber relativ limitiert in der Suche. Aber OpenAI wird wirklich besser. Weil es ganz viel Inhalte von mir schon, absolut, Sachen über mich schon weiß. Und wenn ich dann wechsle, ist der Wechsel umso härter. Das ist spannend.
Ah, ja, was, ja, ich genau, das ist also...
Ja. Ja. Gott, es ist wieder genau so, wenn wir uns wieder als...
Ja, ich glaube, wir können da nur so ein bisschen den
dafür macht dieser Podcast Sinn.
Ja, genau. Wenn man denkt über Sachen nach, über die man sonst nicht nachgedacht hat, und ich hoffe, bei allem Gelaber, was wir hier machen, stößt das diese Gedanken bei allen, die zuhören und zuschauen, auch so ein bisschen an, weil da ist ganz viel Aufklärungsbedarf. Und ne, unsere Generation, klar, ist damit irgendwie von der Kassette bis zur Diskette bis zu den Petabytes hier aufgewachsen. Aber wenn ich mir vorstelle, die Kiddies, die einfach wie natürlich in, keine Ahnung, 3 Jahren mit solchen Browsern einfach Kontakt haben, woher sollen die wissen, dass das ein Thema sein könnte, das Ding zu benutzen und was ich damit mache? Langes Thema. Na gut.
Mhm.
Habt ihr noch was dazu oder sollen wir eins weitergehen?
Ja, ich überspringe mal das nächste, weil es einfach jetzt passt, weil wir noch bei AI sind. Mein lieber Mitgründerkollege Timo hat einen Link zu einem Vibe-Coding-Research geschickt. Das ist ganz cool zu lesen, weil immer so Vibe-Coding, was ist das, macht das Sinn und so weiter und so fort. Und die haben einfach 1000 verschiedene Research-Paper zu diesem Vibe-Coding grundsätzlich analysiert, zu gucken, ist das was oder ist das nix oder was ist das und so weiter. Und haben dann ein bisschen einfach geschaut, okay, was für Typen gibt es? Also jetzt macht man das mit Large Language Models, indem man mit denen redet, sind das irgendwelche Agents, ist das nur ein Development Environment und so weiter und so fort, mache ich das in so einem Conversational Model, mache ich das einfach Unconstrained Automation, mache ich einfach Test-Driven damit und so weiter und so fort und haben halt sehr viele Basisdinge geschaffen für nächstes zukünftiges Research, was ganz spannend ist. Also einfach nochmal gesagt, okay, das ist schön, dass wir jetzt alle diskutieren darüber, welcher der coolere AI-Agent ist für Vibe-Coding. Aber genauso wichtig wie der AI-Agent ist einfach das Context-Engineering. Sind wir bei dem ganzen Kontext, ne? Dass ich den richtigen Kontext biete. Wir versuchen Leuten immer so zu erklären, du brauchst einen sehr guten Produktmenschen, der ein bisschen mehr Entwickler wird oder einen Entwickler, der sehr viel mehr Produktmensch ist, aber du musst wesentlich mehr erklären, was du tust. Du brauchst ein robustes Environment, Development Environment und ein Kollaborationsmodell, das funktioniert. weil super viele ja auch der Senior Engineers finden es komplett kacke, weil da nur Müll rauskommt. Und ja, da kommt super oft Müll raus. Ne? Aber das
Modell, du weißt, was Vibe heißt, ne?
Wie was Vibe heißt? Nein, stimmt, weiß ich
Very
nicht.
Very inefficient but enjoyable. Vibe Coding.
Achso, ja, okay, das kam von, ja, das kam von dem, von wem kam das?
Ich weiß es nicht mehr.
Von irgendeinem der, nicht Linus Torvalds, aber so ähnlich, oder dem WordPress-Typen oder dem Ruby-Typen, glaube ich.
Ich glaube Ruby, ja, kann sein.
Das würde zumindest passen.
DHH, oder was? Nee. Von dem kam das
mal. Very inefficient but entertaining.
Ja.
Und hier ist Andre Capati. Im Februar 25.
Genau.
Oder war er das?
25
ich glaube,
nee,
er hat
nicht.
Vibe das erste Mal benutzt.
Ja, er hat das zum ersten Mal benutzt. Aber nicht in 25.
Aber das war nicht die Entertaining-Auflösung. Doch, doch, das ist Februar 25 erst. Das ist ganz neuer Begriff.
Okay.
Hat sich schnell durchgesetzt.
Ich dachte, das wäre 24 gewesen schon. Mhm.
Ach, krass, sehr geil. Ja, cool. Ja. Aber deswegen, also, ja, weil also, das Modell geht ja nicht mehr weg.
Ist ein bisschen spannend, das so zu hören, dass auch dann Research drin ist. Es gibt ja ein paar Sachen, wo ich glaube, dass Research relativ weit hinterherhängt und auch ein Stück weit ineffizient ist. Und das ist bei solchen Themen, also und weil es gibt so eine rasante Entwicklung in dem Bereich, also wir entwickeln ziemlich viel KI unterstützt, und was vor 6 Monaten war, ist komplett alter Käse. Es wird so viel besser, so viel schneller, so viel. Es ist wirklich, wirklich cool. Also super spannend, was da aktuell passiert. Deswegen schön, das so zu wissen, aber es ist fast schon historisch dann wahrscheinlich dieses Paper und nicht mehr richtig das, was heute passiert.
Ja, wobei, wie gesagt, das Schöne an dem Paper ist, dass es nur High-Level-Zeug ist. Also es geht nur einfach darum, wie wichtig ist der Human Factor ganz allgemein. Wie wichtig ist Oversight, wie wichtig ist das Context Engineering und so weiter, jetzt ohne jetzt genau darauf eingehen, was du da tun musst und so weiter, ohne auf das Tool einzugehen. Einfach das ist das Schöne an dem Ding, ganz allgemein mal so von wegen, Achtung Leute, das ist, ne, die Tools werden besser, wie du Context machst, wird besser, also, aber was sind die relevanten Bestandteile, ne?
Vielleicht mal, also ne, mal das so umgedreht, wir machen bei Division 5, machen wir Softwareentwicklung schon seit ziemlich langer Zeit. Wir haben jetzt einen Service gestartet, Division AI, wo wir einfach sagen, hey, wir machen AI first. Wir denken das komplette, den kompletten Entwicklungsprozess AI first, und es sind halt Senior-Entwickler, die das im Prinzip nur noch orchestrieren. Also wir kannibalisieren uns selber. Und da haben wir so ein starkes Wachstum gehabt jetzt, weil das tatsächlich nachgefragt wird, und zwar nicht zu knapp. War Otto selber auch ziemlich erstaunt, wie schnell das jetzt ging. Und wir würden selber jetzt sagen, dass wir 2,5 bis 3 Mal effizienter sind. Wir haben noch nicht den 10x und so, das haben wir nicht, aber es ist signifikant schneller. Und die anderen Entwickler, die nutzen auch AI-Sachen, es ist aber nicht komplett AI-first gedacht. Und das, wenn man am Zahn der Zeit ist, mit den neuen Tools arbeitet, ist man wirklich radikal schneller. Und wenn man es wirklich quasi das auch versteht, wie man es nutzt, also wenn man richtige Prozesse gebaut hat.
Aber du brauchst die Senior-Entwickler, und ich mache mir riesen Sorgen, was jetzt passiert, wenn die irgendwann nicht mehr da sind. Wenn du nicht wirklich Pferde vor Apotheken hast kotzen sehen, wenn du nicht wirklich den Kontext kennst, wenn du nicht weißt, was die Probleme sind, wenn du nicht weißt, wo eine Sicherheitslücke nicht erkennen kannst, etc., so dann hilft dir das nichts, dass ein Tool dir schnell Code generiert. Du kannst es nicht beurteilen. Na, und da gab es ja diese Statistiken, dass 80% der Leute auf GitHub das Ding einfach automatisch über ihren Rechner mit vollen Rechten den Code haben ausführen lassen. Und ich sage, seid ihr wahnsinnig? Habt ihr Skynet nicht gesehen? Was macht ihr da?
Ja, es wird spannend. Na, krass.
Und die neue Generation, die halt nachkommt, ne, die kennt das. Die musste ja nie ohne leben. Und irgendwann sind unsere Senioren mal ausgestorben, und dann bleiben nur noch die. Also da muss AI dann jetzt so viel
lernen. Schnell was besser werden. Genauso wie wir endlich hoffentlich bald Kobold und so weiter weg haben, bevor die letzten Leute, die unsere Banken-Core-Infrastruktur managen können.
Habe ich gerade in einem Podcast gehört von den KI-Verstehen-Leuten von den Öffentlich-Rechtlichen. Die haben das wirklich auseinandergenommen. Diese riesen Kobold-Software in der Welt, das ganze amerikanische Sozialsystem, Hunderttausende von Kobold-Lines, und die kriegen das nicht umgesetzt, die kriegen das nicht verändert. Das ist Kobold, das bleibt Kobold, das ist einfach zu komplex, um das noch zu ändern. Das ist
immer noch ein
Riesenproblem.
Die ich nicht wirklich verstehe, warum man das nicht neu schreiben kann. Wahrscheinlich muss man es neu schreiben, aber die Regeln versteht auch nicht wirklich jeder. Wahrscheinlich ist es Angst. Keine Ahnung, aber es ist ja wirklich.
Ich bringe das beim nächsten Mal mit. Da reden wir noch drüber. Das ist ein spannendes.
Das finde ich auch. Also, meine Frage wäre auch: kann KI Kobol oder nicht?
Nein, das
kann es theoretisch. Ich weiß nicht, warum das so problematisch ist.
Das Problem daran, nach dem, was ich gesprochen habe mit jemandem, die Nerdshow Nummer 7, Kobold-Entwicklung. Ich schreibe nur schon mal auf, dass wir drüber reden. Das Problem ist, dass du bei den Dingern keine Dokumentation hast und keinen Referenzcode. Das heißt, du rein theoretisch könnte sich die KI das Ding angucken, aber sie versteht es nicht. Oder sie hat zu wenig, ne? Du hast ja jetzt, sonst hast du Open Source wie doof. Wenn du jetzt Ruby-Code verbessern willst, dann hast du Millionen von Projekten, die du realisieren kannst. Und kannst noch gucken, was hat Bugs und sonst was und Pull-Requests.
Also so
irgendwas.
Bankensoftware liegt halt nicht Open Source rum, ne? Aber lass uns spekulieren. Kann, ja. Ich nerd mich da rein und bring das nächste Mal ein paar Fakten dazu mit.
Ja, finde ich gut.
Nur noch für, wir wissen schon, wie das richtig heißt, dass es Kobol heißt.
Ja.
Ich weiß nicht, dass es Kobol heißt. Ich dachte, es heißt Kobold.
Die Kobolde, die vielen kleinen Kobolde.
Ja, aber gut, wir sind okay. Auch schon wieder bei 46 Minuten. Können wir die anderen Sachen noch rübernehmen, ja, oder?
Den machen wir nächstes Mal dann einfach. Also Spoiler-Alarm.
Eins davon machst du noch.
Eins mache ich noch. Komm, dann mache ich Better Touch Tool, das geht schnell, das ist richtig nerdig. Und das Thema Ethereum auf $10,000, freut euch beim nächsten Mal und schaltet wieder ein, wenn es heißt die Nerd Show. Gut, also Better Touch Tool. Ich habe mal wieder was generdet und zwar hatte ich immer einen ganz fiesen Use Case, ein Problem. Ich habe mehrere Arbeitsumgebungen, ob ich zu Hause arbeite, im Homeoffice, ob ich im Büro arbeite und auch abhängig davon, was ich mache. Und ich will ein verschiedenes Fenster-Setup haben und je größer die Monitore werden, desto mehr Zeit habe ich damit verschwendet, diese Fenster zu arrangieren. Na, also mein Setup jetzt während der Nerdshow ist meine Notizen hier, unsere gemeinsamen Notizen da, die Kamerasteuerung und so weiter auf dem einen Monitor etc. Und das ist ein völlig anderes Setup, als wenn ich arbeite, wo ich ein Teams, ein Outlook, ein Word und einen Browser und so weiter offen haben muss. Und dann habe ich überlegt, ja scheiße, wie kann ich das dann automatisieren? Und diverseste Tools probiert und es war alles crappy und scheiße. Und dann kam Better Touch Tool. Komplettes Nerd-Werkzeug, mit dem du alles, aber auch wirklich alles automatisieren kannst an deinem Rechner. Gesten, Trackpad mit von Mäusen frei definieren, Drei-Finger-Wischer, Zeichenbewegung, Tastaturbefehle anpassen, Fenstermanagement, Snap-Bereiche, also was du dir vorstellen kannst. Und ich habe mir einfach Shortcuts gemacht, wo ich abhängig davon, wo ich eben gerade bin, sage, speichere dieses Fenster-Setup und auf folgendem Shortcut kannst du es wieder abrufen. Dann startet er die Programme, die ich haben möchte, wartet ein bisschen, bis die gestartet sind und positioniert mir die dann entsprechend an die Stelle, wo ich sie eben haben wollte. Das heißt, solange ich an der Stelle, wo ich es ausführe, auch wirklich der Monitor mit der Auflösung ist, funktioniert das wie Bombe. So, und das ist 1% dieses Tools. Es kostet $20 Lifetime, also jedes Geld der Welt wert. Und ich kann ja mal beispielhaft irgendwie, wenn man das kann man glaube ich exportieren, dieses eine Skript mal anhängen hier in die Shownotes. Das startet dann wirklich einfach Teams, ChatGPT und Co. und positioniert das an XY. Und dann gibt es eine zweite Aktion, mit der du das Fenster-Setup abspeichern kannst.
Ich finde es faszinierend. Ich komme mir so... Hab gerade halt Fenster platziert und mein Action-Button auf dem Handy macht ein Foto.
Ja.
Ich bin offensichtlich, habe ich keine Ahnung. Ich meine, ich wusste nicht, dass man das so machen kann. Also das musst du übrigens auch in die Shownotes schreiben, weil ich muss die Shownotes noch lesen. Und jetzt Better Touch Tool. Ich weiß nicht. Ich komme mir so alt vor.
Also wenn es irgendwann nervt, dann muss ich eine Lösung dafür finden. Das ist scheißegal, ob dieses Smart Home Zeug ist oder was anderes. Das kostet inzwischen
wirklich Zeit. Wir müssen noch reden.
Jetzt bin ich gespannt.
Er hat sich einen Raspberry Pi geholt. Pass auf.
Da, Raspberry Pi. Guck, da.
Good, Raspberry good, Pi. Good, good.
Und da direkt die erste Frage: Was soll das hier? Das sind doch nur
Kühler. Das müssen klebst da drauf? Ja, das klebst du da drauf. Wenn das Ding mal unter Last ist, damit ein bisschen schneller die Hitze wegleitet, dann hält das Ding länger und ist.
Und was klebe, da steht hier nirgendwo drauf, was ich wo draufkleben muss, einfach wenn es passt oder was?
Von der Größe, genau. Findest du aber auch online sonst eine Referenz zu. Aber ja, da haben wir ja gesagt, da fangen wir an mit Weinflasche bei dir zu Hause.
Ja, genau.
Ja, nur kurz, du hast wie viele Smart-Home-Geräte connected? Was war das? Über 400 oder so?
Nee, es waren damals 354 und es sind jetzt 626, weil ich meine Flick-Buttons jetzt auch noch anbinden konnte. Das sind so kleine Bluetooth-Buttons. Kleine Bluetooth-Buttons sind das, die über einen Hub Befehle ausführen. Das heißt, wenn der Hub erkennt, dass ein Einfachklick, Doppelklick oder Long-Press gemacht wurde, dann führt er mit If That, Then That, If This, Then That oder mit Harmony, macht er dann den Fernseher an oder sowas. Und diese Buttons sind halt mega convenient, weil die kannst du halt überall hinkleben, wo du diesen Use Case hast, deinen Kühlschrank aufs Klo, whatever.
Weißt du, was mein Problem ist, Carlo? Ich kann mir noch nicht mal fucking merken, welcher Knopf welches Licht ist. Geschweige denn, dass hier, wenn hier 500 Knöpfe rumliegen, ich bin froh, dass ich eine Fernbedienung habe, da ist also, der Knopf,
Carlo,
zum Anmachen rot.
Eigene, du brauchst deine eigene Show, da steige ich auch mal maximal aus.
Ja, genau.
So eine eigene Nerd-Show.
Ich brauche euch, damit das verständlich bleibt und ihr mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Aber ein Ding, wir haben mal vor bestimmt 10 Jahren ein Konzept entwickelt für die T-Gallery. Die T-Gallery ist so eine Art Holodeck, mit der die Zukunft der Digitalisierung zeigen wollten. Und ich sollte da mitarbeiten und musste ein Konzept schreiben, wie ich mir das alles vorstelle. Und dabei ist was Cooles entstanden. Und zwar habe ich gesagt, eigentlich bräuchten wir ein Gerät oben an der Decke, wie so ein Rauchmelder, kann auch gerne ein Rauchmelder sein, aber vor allem soll der anonym tracken, dass ein Mensch da ist, der gerade eine Geste macht. Und dann könntest du multimodale Interaktionen machen, nämlich geh an. Und damit wäre dein Use Case mit dem Licht gemacht. Na, du zeigst da drauf und deswegen super geht das geil an. Zeigst auf den Fernseher,
geh
geht
an,
das
geh
an.
Geh an, geh an,
ja,
geh an.
Ja, genau. Ja.
Hier Licht aus.
Ja, weil das ist eins meiner Probleme bei 326 Geräten, 364 Geräten, musst du dir auch den Namen merken, wenn du die steuern willst über Sprache.
Voll.
Wie hast du den einen Fernseher genannt? Wie hast du den anderen genannt?
Ich habe 4 Lampen an so Steckdosen, ne? Und ich habe ihnen Namen gegeben, aber ich sitze trotzdem jetzt mal da. Also ich mache sie immer alles zusammen an oder aus, weil sonst sitze ich da und sagte, das hinterm Schreibtisch ist gut, aber neben dem Fernseher, links oder rechts, ich habe vergessen, links oder rechts zu sagen.
Ja, genau.
Ne? Weißt du,
genau. Multimodale Interaktionen werden uns retten. Und dann, wenn ich dann mein kleines AI-Gerät umhabe, dann brauche ich das Ding an der Decke auch schon nicht mehr. Aber und natürlich projizieren muss das Ding auch können, so ein Laserprojektor, dass ich dann einfach sagen kann, an der Wand, zack, in der Größe bitte die Nachrichten oder einen Browser aufmachen oder sowas.
Ich habe mir einen preiswerten Beamer gekauft. 150 Euro, keine Ahnung was, mit so einem Ding, der kann an die Decke beamen und hat die Funktion, haltet euch fest, bitte das Farbschema ändern, damit man besser beim Fernsehen gucken einschlafen kann.
Ah,
what?
So, das ist so ein bisschen Dinsen, ne?
Das Farbschema,
kein Blaulicht mehr, sondern
so lächerlich.
Ja, da habe ich aber auch meine Handys und Geräte
Monochrom.
Auch. Ja, monochrom nicht.
Ja, Wahnsinn.
Gut, Männer.
So, wo wir bei unseren
Samstag sehr produktiv
wären.
Ach, verdammte Scheiße. Ich mache einfach mein GPT auf und guck mal so ein bisschen in die...
Ich kann AI-Use-Case erzählen, was ich gerade gelesen habe, weil ich bin wieder mal Zug gefahren, dann steht man so im Bahnhof, dann kauft man wieder Zeitschriften. Und ich bin gerade sehr fasziniert, was teilweise Krankenhäuser machen. Da die Universitätsklinik Essen, die aber 30 Krankenhäuser sind, also es ist nicht nur Essen, haben 150 Leute in der KI-Abteilung. Und die haben unter anderem... scheinbar ist es so, dass verengte Arterien und so weiter erkennst du nicht sofort oder so, sondern du machst halt ein Röntgenbild und guckst nach einem Tumor und rein theoretisch würdest du noch was an, aber da guckst du nicht nach. Und die haben ein AI-Ding, das alle Röntgenbilder anschaut und haben 10-fach erhöhte Resultat, dass sie eine OP machen und wesentlich schneller, weil das Ding einfach erkennt, wenn irgendwo noch was anderes ist, was halt keiner darauf geachtet hat. Das heißt, die nehmen einfach das Zeugs und sagen, ja, natürlich kannst du auch gucken, schau mal nach Tumor X, deswegen machen wir das. Aber das schaut einfach nach anderem Zeugs, dass es erkennen kann. Finde ich ultra spannend. Genauso wie auch die andere Sache, du hast relativ oft, und das ist in deren Fall geht es, glaube ich, um spezielle Sachen, aber ich kenne auch einen anderen Case, die das allgemein machen, die den gesamten WHO Kontraindikations-Content analysiert haben und dann alle Daten der Patienten einlesen, live, um einfach zu sagen, Achtung, derjenige kriegt Medikament X und sein Blutdruck steigt, schau mal bitte, könnte sein, dass der gerade auf das Medikament falsch reagiert.
Diesen Thema.
Und das sind halt Volumina von 300.000 Patienten im Jahr über 30 Krankenhäuser und so weiter. da achtet kein, da kann kein, also das finde ich den krassesten Use Case überhaupt. Ich organisiere gerade ein AI-Event rund um profitable AI-Systeme, um einfach nur Leute zu haben, die wirklich was gemacht haben, was wirklich Geld generiert.
Das letzte Mal schon erzählt,
und,
ja.
Genau, und aber das fand ich das Krasseste einfach. Ne? Das, also da ist Geld generieren, ja oder nein. Wir werden wirklich, also wir werden Krankheiten schneller finden und deswegen schneller heilen können, einfacher heilen können. Aber ich halte meine Klappe. Wer hat noch? Carlo, hast du einen Use Case gefunden?
Also nicht tatsächlich keinen neuen Agent oder sowas gebaut. Das ja ein Use Case, wo ich AI gerade tatsächlich verwende, ist bei der Identifikation von Problemen meiner Pflanzen. Das heißt, ich schicke Fotos von den Pflanzen, denen es nicht so gut geht, mit relativ viel Kontext, weil das ist nicht perfekt, aber es gibt hier eine gute Checkliste, was man mal durchgehen sollte, was das Problem sein könnte. Also zum Beispiel, hol mal die Wurzeln raus und guck, ob die weiß oder braun sind. Wenn die braun sind, sind die wahrscheinlich verschimmelt, so Zeug. Ne? Oder ne, wenn die Blätter das Problem haben oder du einen schwierigen Film hast. Also wenn du eine gute Anhaltspunkte hast, die du ihm geben kannst, dann gibt er dir auch wirklich gute Lösungen. Und aus den Bildern kann er auch ein bisschen was generieren. Ich habe einfach den Fall, mir sterben 2-3 Pflanzen von 20 oder so gerade. Und ich will sie retten und bin mit AI dran, das hinzukriegen. Und es sieht ganz gut aus.
Nicht schlecht.
Meistens zu viel Wasser. Nee, ich mach das mit den Pflanzen, habe ich das auch in der Vergangenheit gemacht. Für mich war das aber dann doch ein bisschen zu generisch. Ich nutze diese Woche, deswegen nur einfach das, was ich jetzt aktuell nutze, weil ich jeden Tag, wie ihr wahrscheinlich auch, total viel Sachen nutze. Diese Woche mit Abstand am meisten. Ich habe eine Präsentation gebaut. Relativ wichtige, so eine Pitch-Präsentation. Und da habe ich auch einfach ja, mir so ein Folienoptimierer gebaut. Ne? Präsentation im Prinzip im Wesentlichen selber gebaut, aber jetzt wird jede Folie durch und mit wie ich das machen will, super viel Kontext drin. Die Resultate sind sehr, sehr gut. Ne? Also im Großen und Ganzen, also auch weil mit Bilderkennung und ist das richtige Bild und so weiter, ist das gut dargestellt und so. Und ich habe immer 3 verschiedene Varianten. Eine davon ist immer Schrott. Und dann 2 sind häufig sinnvoll und davon suche ich dann meistens eine Kombination. Und ich glaube, das macht meine Präsentation ein ganzes Stück besser.
Mhm. Glaube ich.
Cool. Allein das Challenging, ne? Das Auseinandersetzen immer wieder damit. Ne?
Und nochmal Version checken, was ist besser. Und das ist wirklich einfach Screenshot, ne? Also ich hänge die Präsentation einmal an, sage aber, ich pause Screenshots und bitte dann immer nur auf die einzelne Folie eingehen und so weiter. Und dann ändere ich wieder was, dann mache ich den vielleicht nochmal oder so, solche Sachen. Und es ist wirklich super.
Da, by the way, schon vor einiger Zeit, große Beratungsbude, die nehmen ihre Präsentationen, laden sie da rein und sagen, tu mal so, als wärst du der Kunde und sag mir, was scheiße ist und gib mir die ganzen Fragen, die kommen werden und die Antworten, die ich geben sollte.
Ja, du, das ist auch so mein Case im Auto. Ne? Ich habe folgendes Thema, lass uns diskutieren, lass uns argumentieren. Einfach dieses Empathisieren mit dem Gegenüber kriegst du so gut hin, wenn du einfach jemanden hast, der dich da herausfordert.
Ja. Vor allem, weil du halt diese blinden Flecken findest. Super!
So,
lass uns unter einer Stunde bleiben.
Ja. Ja, genau.
Schaffen wir.
Aber ich, also... Wir machen mal kurz eine kurze Sendung, ne? So viel dazu.
Ist doch immer
ich,
so.
Ich sage auf Wiedersehen. Liebe Leute, es war schön, dass ihr zugehört habt. Es war wunderschön. Bitte schickt das allen euren Freunden. Sagt ihnen, sie sollen zuhören. Subscribed auf YouTube, auf Spotify, auf... wir sind überall zur Verfügung. Und sagt uns, was ihr hören wollt. Schreibt uns, wir sind zu erreichen. Einfach ganz, ganz skrupellos Bescheid sagen. Hallo Manuel, ich bedanke mich vielmals.
Auf bald. Habt ein schönes Wochenende. Grüße raus.
Ciao. Ciao.